Gabriele Gysi ist Regisseurin, Schauspielerin und Autorin. 1984 siedelte sie von der DDR nach Westdeutschland über. Nicht, weil sie die DDR hasste, sondern weil ihr das Land zu eng geworden war. Und ähnlich ist es jetzt mit dem Gesamtdeutschland, in dem sie lebt. Der Corona-Maßnahmenstaat hat viele Aspekte, die sie zu sehr an ihre alte Heimat erinnern.
Im Gespräch.
Guten Tag, Gabriele Gysi. Dann fangen wir mal so an. Sie sind 1984 von der DDR in die BRD übergesiedelt. Warum?
Ja, das war so die Konsequenz des davorherigen Lebens, natürlich. Also ich bin in der DDR groß geworden, beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Ich bin geboren 1946, da gab es weder die DDR noch die Bundesrepublik. Dann wurde der Kulturbund verboten, bei dem mein Vater arbeitete. Dann kam die Währungsreform, die faktisch Deutschland teilte. Dann wurde im Mai 1949 die Bundesrepublik gegründet. Und dann zogen meine Eltern mit uns aus Schlachtensee nach Johannisthal. Und dann wurde ich im Oktober als dreijähriges Mädchen DDR-Bürgerin bin ich dann geworden. Und habe in der DDR gelebt und in Johannisthal, ein sehr schöner Ortsteil von Treptow-Köpenick, bin da zur Schule gegangen und aufgewachsen. Und hatte das große Glück, Kind meiner Eltern zu sein, wie viele. Und meine Eltern waren wirklich nett und vor allen Dingen aufgeschlossen und interessiert an der Welt und haben uns eben beigebracht, das auch zu sein. Und dann kann ich natürlich mit irgendwelchen Kindergeschichten erhärten, aber jedenfalls haben wir dann in der DDR gelebt und sind mit den Bedingungen unterschiedlich zurechtgekommen und haben sich uns da unterschiedlich verhalten. Ja, und man hat versucht, man hat im Grunde genommen die Generation, in die man hineingeboren war, war ja bestimmt durch den Zweiten Weltkrieg. Und das waren natürlich die Jungs und Mädel in der DDR genauso wie in der Bundesrepublik, also wie sie. Wir sind determiniert dadurch und es war auch das große Ereignis, was im Grunde deutsche Geschichte als Nationalwerdung in dieser Zeit dann geschaffen hat. Da kommt keiner drum rum. Jeder verhält sich so oder so, aber du musstest dich dazu verhalten. Und das hat dann dein Denken und Handeln schon wesentlich bestimmt. Und zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich die DDR und die Bundesrepublik immer zusammen gedacht habe, weil sie ja direkt ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs sind. Und in der DDR habe ich dann versucht, immer die Räume, die einem gegeben waren, zum Verhalten oder zur Analyse oder zum Ausdruck auszuschöpfen. Mhm. Und da war ich irgendwann an der Grenze der Möglichkeiten. Und die Leute, die im Staat zu entscheiden hatten, fanden auch, dass es besser ist. Oder jedenfalls waren sie damit einverstanden, dass ich die DDR verlasse, statt, wollte mich niemand weiter halten.
Wir müssen jetzt kurz mal über die Familie reden, also Mutter, Vater und Bruder, ne? Jüngerer Bruder. Also das ist nicht automatisch, dass man annehmen würde, dass Sie jemand sind, der die DDR verlässt. Und Sie haben sie ja auch nicht verlassen wie andere, die dann als Renegaten von der Gegenseite gesagt haben, ich bin so glücklich, dass ich hier bin, da drüben war es so schlimm. Das ist bei Ihnen sehr viel vielschichtiger. Aber beschreiben Sie das mal, Familie und den Blick da drauf.
Wo fängt man da an? Also die Familie ist eben hat so viele verschiedene Voraussetzungen. Mein Vater hatte eine wunderschöne Mutter, eine ganz kluge jüdische Frau. Sein Vater war Arzt, die waren in Berlin verwurzelt, in Neukölln und haben ihm die Welt gezeigt in ihrer ganzen Differenziertheit. Also wir haben zum Beispiel noch einen Brief bekommen von einem Herrn, der sich bedankt hat für den Großvater, weil der sie ohne Geld behandelt hat in Neukölln. Offensichtlich hat er das gemacht wie die italienischen Kellnerpreis, je nach sozialer Voraussetzung. Und das ist ja auch gut so. Mhm. Und die Großmutter war schon in der kommunistischen Partei und mein Vater dann in der kommunistischen Jugendverband. Und meine Mutter ist, nachdem sie in Petersburg geboren war und ihr Vater, sie 19 mit der Mutter und dem Bruder aus Russland nach Deutschland geholt hat und die Mutter wollte nicht in Oberlahnstein bleiben, wo die Familie ein großes Haus hatte. Da hat er eben am Schlachtensee für die Familie ein anderes Haus bauen lassen, eine sehr schöne Villa, also Stil der Gründerjahre. Und da ist sie groß geworden. Und ihre Eltern, ja, der Vater gehörte zur Großindustrie und die Mutter war ein adliges Mädchen und sie ist dann, aber mit ihrer ersten Sprache Russisch, war sie dann in Deutschland natürlich auch nicht nur reingewachsen. Die war dann mit den Adennis zusammen auf der Schule oder die Konvitschnis wohnten da auch am Schlachtensee. Also es waren nicht nur Idioten da, aber sie kam aus einem ganz anderen Milieu. Und die haben sich an der Uni kennengelernt. Und haben sich dann gestanden, dass sie beide ein J in ihrem Studentenausweis hatten und waren einerseits natürlich privilegiert an Bildung und an Wissen um verschiedene Schichten und historische Zusammenhänge groß geworden und andererseits aber ausgegrenzt schon.
Also das J stand für zweimal jüdisch.
Für jüdisch, ja, weil der Großvater meiner Mutter war jüdisch und die Mutter meines Vaters war jüdisch. Und das reichte ja. Und man kommt ja heute immer so durcheinander, weil es gibt den jüdischen Glauben. Der ist natürlich nicht identisch mit der deutschen Rassentheorie. Und die wiederum hat nichts mit dem Glauben zu tun. Und ja, und dann war mein Vater war noch dazu kommunistisch und sie waren beide in Frankreich, als der Krieg losging. Und dann sind sie beide ins Lager gekommen, in Gürs waren sie. Und mein Vater hat immer eine Geschichte erzählt, die wirklich rührend ist, wie die Franzosen dann die Niederlage akzeptiert haben und die Lager übergeben werden sollten. Da trat ein Offizier vor und brüllte in dem Lager, in dem mein Vater war, Gysi, und der und der und der, jedenfalls auf den LKW. Und dann fuhr der Offizier los. Und als sie in der unbesetzten Zone angekommen sind, hat er gesagt, steigen Sie ab, mehr kann ich für Sie nicht tun. Und er hat ihnen das Leben gerettet. Weil die haben ja faktisch die Deutschen, egal ob Kommunisten, Nazis, adlig, Arbeiter, am Pack übergeben, sodass die Nazis alle raussuchen konnten, die sie gleich ins Gefängnis stecken oder umbringen wollten. Mhm. Und das hat er unterlaufen. Und so sind wir, also, und ich sitze dann jetzt hier, sonst wäre es ja nicht zustande gekommen.
Gehen wir, da interessieren mich zwei Sachen, die Mutter aus St. Petersburg, aber auch der Bruder. Was hat denn der Bruder gesagt, also Gregor Gysi, als sie rübergemacht sind?
Naja, also erstens hat man sich vorher ausgetauscht und das ist ja nicht, oh, jetzt habe ich aber eine Idee, jetzt mache ich rüber, sondern da findet ja ein Leben statt und davor waren Parteiverfahren oder ja, ich hatte unendliche Freunde, die sich immer an mich gewendet haben, Briefe dafür, dann gab's wieder das oder jenes, dann gab's da Diskussion. Ach so, dann gab's die Biermann-Ausweisung. Und dann haben sie in der Volksbühne nichts durchgekriegt, weil, ja, ich habe eben immer widersprochen. Ich konnte auch nicht anders, das war dann ordentlich so. Ja, und der Gipfel war, als ich dann in einer Versammlung kam, ich mal ein Parteiverfahren gegen Erich Honecker verlangt. Ich würde jetzt, das war aber auch logisch. Also, die haben gesagt, dass diejenigen, die unterschrieben haben, dass die Ausweisung Biermanns nicht richtig ist, dass sie der DDR schaden. Gut, also erstmal haben sie nicht der DDR geschadet, sondern sich zu einem Fakt verhalten. Und den sehen sie so. Und zweitens, wenn, ja, dann kommt als nächstes, ja, das schadet aber der DDR. Dann sage ich, gut, wenn das der DDR schadet, dann muss die Person, deren Existenz und Äußerung am meisten gegen die DDR verwandt wird, aber ein ganz strenges Parteiverfahren bekommen. Und das ist Erich Honecker. Und da war... Na gut, also das hatte ja auch einen großen theatralischen Effekt. Also jedenfalls hatten sie es nicht leicht mit mir und waren dann auch froh, ja, dass ich weggegangen bin. Und dann gibt's was ganz Einfaches. Die DDR war sehr klein und auch nicht so... Also sie hatte viele sehr, sehr schöne Seiten, aber eben auch schwierige. Und das Schwierigste war natürlich die Mauer. Nur bei der Mauer, das habe ich aber in der DDR schon immer gesagt, die Mauer ist ein gesamtdeutsches Kunstwerk, bewacht von mindestens 6 Armeen.
Welche Armeen?
Die amerikanische, die französische, die britische, die nationale Volksarmee, die Bundeswehr und die sowjetische. Mindestens. Da lassen wir jetzt die belgischen Truppen mal beiseite.
Kanadier und sonstiges.
Ja. Und es war, da war Deutschland sozusagen Spielball der internationalen Geschichte. Und eigentlich müsste man heute auf jeden Fall Geopolitik in der Schule haben. Aber auch damals konnte man die Welt nicht ohne Geopolitik verstehen. Und auch damals war es schon so, du kannst die DDR nicht nur aus sich selbst heraus erklären. Aber genauso wenig wie die Bundesrepublik. Diese maßlose Transzendierung der eigenen Person in der Bundesrepublik, also dass jeder Neckermann-Reisende sich für weltreisend hält, ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass die Cousins im Osten das nicht konnten. Mhm. Also hatte leider keine gute psychologische Wirkung. Aber so, du lebst eben nicht alleine. Und ja, wir schon gar nicht.
Mhm. Die DDR, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, ich gucke in letzter Zeit viele Filme, sowjetische Filme oder auch DDR-Filme, aus dem Grund, weil es grundsätzlich immer Qualität, also man hat ein Qualitätslevel, was nicht unterschritten wird. Das ist sehr erstaunlich. Es ist handwerklich sehr gut gemacht. Und dann ist für mich immer die Frage, warum diese Kapazität, die da drin war, warum die so wenig zum Tragen kam. Also warum muss jemand wie Sie gehen, anstelle, dass jemand, ich sage das jetzt mal plakativ nach Ihrem Vorschlag, Honecker zurückgezogen wird oder andere Leute. Also man hat ja Leute in Funktion gehabt, die jetzt nicht so die hellste Kerze auf der Torte waren und viele Leute rausgeschickt, die diese Beschreibung verdienen. Ja? Also woran liegt das? Ist das ein Systemschaden oder hing das an den Leuten? Also damit man weiß, für die nächsten, wir kommen dann ja noch dazu, was bei uns alles schief läuft, aber sammeln wir mal die schieflaufenden Fakten.
Naja, erstmal, also du hast ja immer Strukturen und Bürokratien, die funktionieren müssen, um ein Zusammenleben zu organisieren. Und die haben bestimmte Kriterien. Und da war es eben das Kriterium der Generationsablösung, der intellektuellen Ablösung, die ist ja immer schwierig. Also, und überall schwierig. Und also, sagen wir mal, heute mit der amerikanischen Propagandamaschine ist ja schon ganz schwer, überhaupt Demokratie zu denken. Mhm. Aber in der DDR gab es natürlich auch nicht, dass es so einen natürlich gleitenden Übergang gab. Und die saßen da rum und leiteten so gut sie konnten eben. Oder so schlecht sie konnten. Und ich hatte mal, und mir ging es eigentlich immer darum, erstmal zu verstehen, was überhaupt passiert. Und da hatte ich mal eine wirklich schöne Arbeit gelesen von einem ungarischen Ökonomen, Kovács. Und der beschrieb diese sozialistischen Systeme als organisierte Verantwortungslosigkeit. Und das beschrieb er deshalb so, weil es zwei Bürokratien gab, die staatliche Bürokratie und die Parteibürokratie. Und jeder konnte sich immer auf die andere beziehen. Das stimmt. Aber diese zwei Bürokratien konnte man noch überschauen. Also ich würde jetzt von heute sagen, also in der Beschreibung der heutigen Systeme, dass es eine totalitäre Verantwortungslosigkeit. In dem Sinn, dass du gar nicht mehr rausbekommst, wer wofür verantwortlich ist. Da werden ja nur Legenden erzählt. Also ich sag jetzt mal, die im Moment bestläufendste Legende. Putin ist an allem schuld. Also, und das Dumme daran ist, abgesehen davon, dass es nicht stimmt, dass die Beschreibung des Lebens verkürzt wird. Und zwar so verkürzt, dass du die Lebenswirklichkeit nicht mehr denken kannst. Sie ist dumm, sie ist gefährlich, sie ist nicht wahr, aber sie gestattet dir auch keinen Blick auf die Lebenswirklichkeit. Und in der DDR hattest du so merkwürdige Sachen. Du hattest einerseits eine Ideologie, die dir einen Blick öffnen konnte, die aber dann wieder ja doktrinär benutzt wurde. Aber du konntest dich auf die Ideologie beziehen. Also, und das war gleichzeitig eben auch anregend im Widerstand gegen die Systeme. Und das Theater selbst, da auch die in der Bürokratie Herrschenden an die Kultur glaubten, im Unterschied zu heute. Also Corona zum Beispiel ist eine Erklärung gegen die Kultur. Mhm. Die Maßnahmen weisen nach, dass die heutigen Eliten nichts, aber gar nichts von Kultur halten. Es interessiert sie nicht. Vielleicht können sie noch Stars anhimmeln. Und vielleicht können sie noch sagen, ich kenne den und den. Oder vielleicht können sie Bilder ganz teuer kaufen. Aber die Reflexion der Bilder auf die Lebenswirklichkeit und den Respekt vor dem künstlerischen Ausdruck, der ist im Moment bei uns stärkst nivelliert. Also so, als gäbe es sie nicht. Den gab es aber in der DDR. Und in diesem ja, Topos, oder wie man sagen soll, lebte das Theater und war dadurch natürlich auch sehr stark frequentiert, besucht. Und ja, die Leute konnten es auch deuten und es wurde politisch und eben auf die Lebenswirklichkeit hingedeutet. Und deshalb waren die Auseinandersetzungen, die dann im Theater stattfanden, auch die darum, wie die Wirklichkeit gestaltet werden kann, soll, darf, muss.
Also war keine Elitenveranstaltung, sondern hat viele Leute mitgenommen.
Ja, natürlich. Das war
geradezu Druck. Ja, das ist ja wichtig. Für Wessi ist das eine ungewöhnliche Situation. Also für einen Westdeutschen ist Theater verkleiden und hingehen und sich wichtig vorkommen. Ja? Also das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja, dass Themen verhandelt werden, die existenziell.
Und das gilt für die anderen Künste auch, dass man angehalten war, und zwar jetzt nicht in der Hierarchie von oben, sondern auch durch die eigene Praxis und das eigene Erleben, immer Lebenswirklichkeit zu diskutieren. Und ich habe da mal einen Vortrag gehört von einem Dr. Schenk, ist leider verstorben, der hat sich beschäftigt mit dem DDR-Film. Und der hat auch wirklich nachgewiesen, dass selbst in Unterhaltungsfilmen immer war der Versuch der Künstler, Lebenswirklichkeit mit zu schildern und nicht sie zu verdrängen oder auszuschließen. Das umgekehrte Prinzip von Hollywood.
Ja.
Und das hat das Leben dann auch wieder sehr spannend gemacht. Also du wusstest um die eigene Einschränkung, aber du warst in einem Feld der Auseinandersetzung.
Würden Sie denn sagen, dass die künstlerische Arbeit in der DDR hochwertiger war als das, was Sie jetzt im Westen erleben?
Das würde ich was ich jetzt erlebe, natürlich im Moment ja hochwertig ist. Wissen Sie, warum ich das nicht mit Ja beantworten möchte?
Verteilen Sie es anders.
Weil es sonst ein Ranking ist.
Okay.
Und ich will nicht ranken. Ich sage, dass ich damals auch nicht in der Lage war, in der DDR die künstlerischen Auseinandersetzungen so zu verstehen in ihrer Bedeutung, wie ich sie heute sehen würde. Da geht's mir wie Ihnen. Also, es gab ganz tolle Filme, wo wir sagten, na ja, gut. Also wir waren auch dadurch, dass es sozusagen nicht den permanenten Vergleich mit der gesamten Welt gab, waren wir nie zufrieden, weil wir immer Träume außerhalb der Welt hatten. Und das wiederum konnten natürlich Leute im Politbüro, die konnten das natürlich nicht nachvollziehen, weil die von einer anderen Vergangenheit ausgegangen waren und natürlich deshalb die Lebenswirklichkeit toll fanden. Also, dass es nicht an ihrer Korruption lag, also, ich meine, das kann man ja nicht ernst nehmen, wenn sie in Wandlitz.
Eher lustig, ne?
Ja,
also, Wandlitz eher harmlos und lustig.
Das hatte jeder Handwerker. Das war jetzt kein Problem. Zwischen Arm und Reich. Das war nicht. Und heute ist eben das Problem, dass die Kunst nicht mehr ernst genommen wird in der Reflexion der Lebenswirklichkeit und gleichzeitig aber Gruppen oder Menschen, die nicht reflektiert werden, im Leben gar nicht vorkommen in der Ebene der Reflexion, sowohl der politischen wie der künstlerischen. Und das ist aber so vielfältig, wie dieser Einbruch erzeugt worden ist in den letzten Jahren. Es ist ja, glaube ich, sehr viel schlimmer geworden seit 89, weil auch in der Bundesrepublik war ja nach dem Krieg das Bildungsprivileg gebrochen, weil einfach zu viele Leute gar nicht mehr da waren. Mhm. Und auch die Sozialdemokratie sich einen anderen Raum verschafft hat. Und der Umschlag, der Moment, in dem nicht mehr der Mensch durch die Arbeit sich definiert, die er macht, sondern durch den Erfolg, der dann sich wiederum in Geld messen lässt, der geht ja einher wahrscheinlich mit der Entwicklung des Finanzsystems und des Drucks, der damit erzeugt wird und den Möglichkeiten, die darin sich verbergen.
Wenn ich das richtig verstehe, was ich von Ihnen gehört und gelesen habe, ist das für Sie ein entscheidender Punkt. Also diese merkwürdige Art von Selbstoptimierung und darstellen, also Erfolg darstellen. Ne?
Ja, und zwar insofern, weil ich die Verhältnisse jetzt als einen ganz direkten Angriff auf die Person wahrnehme. Und zwar wirklich entsetzlich in meinen Augen. Und es wird auch nichts ausgelassen. Und mir ist im Laufe der Zeit dann helle geworden, dass Propaganda nicht einfach Agitprop ist oder nicht, dass etwas wiederholt wird, sondern dass wir es mit der amerikanischen Propagandamaschine, also der US-amerikanischen Propagandamaschine, über Thinktanks, über Hollywood, über das Setzen von Dingen, die jetzt weltweit besprochen werden müssen, also über die Missionierungsabsicht, die in dieser Kultur steckt. Die missionieren ja unentwegt, ist ja nicht zum Aushalten. Also das Missionieren durch die kommunistischen Gedanken ist ja spätestens mit dem Aufbau des Sozialismus in einem Land nicht mehr erklärte Absicht, jedenfalls nicht in der politischen Wirklichkeit, also vielleicht noch in der im christlichen Traum, aber nicht in der Wirklichkeit. Aber diese Möglichkeit dieser Propagandamaschine zu missionieren ist enorm. Und zwar, ich bin auch hinter einen Trick gekommen, weil sie immer die Jugendkultur ins Auge fasst. Und zwar immer. Ich habe mal so gedacht, es ist verrückt, wie der Rückschritt passiert. Du hast in den 50er Jahren hast du das Kino. Da hast du Stars, die du anhimmeln sollst. Die hatte der Osten ja schon mal nicht ganz so zum Himmeln, sondern nur ein bisschen. Aber auch Marilyn Monroe ist eingebunden in eine Geschichte. Hat sie einen guten Regisseur, spielt sie auch amüsant und gut und sehr hübsch. Und Filme, die man heute noch mögen kann, die auf die Lebenswirklichkeit und die Auseinandersetzung damit zugeschnitten sind. Und davon kannst du dann schwärmen, träumen, dabei zu sein, dich so auszudrücken. Dann hast du die Musik in den 60er Jahren, als ich jung war, wo man dann eben, weiß ich nicht, von den Beatles, von den Stones, dann beginnt schon das Gekreische. Aber da hast du immer noch einen Frontmann und du hast eine Gruppe und du hast die Musik als menschliche Ausdrucksform. Und dann setzt sich das Fernsehen immer mehr durch und damit die Moderatoren und Moderatorinnen und noch schlimmer eigentlich als Idol und die Models. Da ist sozusagen schon deine Existenz einfach, du musst dazu nicht singen können, die müssen die Nachrichten nicht als Arie singen, die können einfach vom Prompter ablesen. Und die müssen laufen. Ja gut, jetzt musst du speziell laufen. Das musste dann noch speziell. Heute mit den Influencern ist der Raum noch enger, der als künstlerische Reflexion fürs Publikum angeboten wird. Und alles andere wird immer artifizieller. Also wird so artifiziell, dass es immer spezieller wird, aber nicht mehr besprochen wird als Schilderung und Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit. Also dieser wunderschöne Film von Tarantino, ab nun zu Hollywood, also mit Cabrio, Brad Pitt. Und Tarantino hat ihn gedreht. Das ist eine solche Abrechnung mit Hollywood. Da bleibt gar nichts. Und wenn DiCaprio am Schluss sein eigenes Spiegelbild als Reklame mit dem Fußtritt umlegt, dann trifft er eine Aussage, dann hat er sich etwas gedacht, dann will er sich verhalten. Aber man muss nicht denken, dass es nur eine Sekunde reflektiert wird. Dann wird reflektiert, ob es besser ist oder es schon andere Filme gemacht hat und wie sie spielen oder nicht spielen. Es findet kein Thema. Das war ja Ihre Ausgangsfrage. Mhm. Und das Verschwinden der Themen lässt die Kunst sozusagen als Gegenstand der Reflexion verschwinden. Bei den alten Griechen hatte sie eine große Bedeutung. Mhm. Und jetzt kannst du natürlich sagen, es gibt die performative Kunst. Aber da wird in der Menschen sich mit Botschaften, die sie künstlerisch verkleiden, an ihr Publikum wenden. Aber es wird immer mehr eine Botschaft. Also es wird die Lebenswirklichkeit wird verkürzt auf die Botschaft der Person. Also wenn ich sage jetzt, ich bin so traurig und ja, und das darf nicht sein und das und es doch alle dies oder jenes, dann ist es nur meine Botschaft. Dann ist es nicht etwas, was als künstlerisches Mittel, als Lernprozess für viele möglich wird, sondern nur meine Botschaft. Also zugeschnitten aufs Ich, darf ich dann der Welt verkünden, was ich meine, wenn es den Vermittlern passt. Mhm. Also dazu bedarf es dann natürlich eines Apparates, der die Vermittlung weiterleitet. Und wie das heute geht, kann man sehen, so berühmt wie Knut ist keiner, der Eisbär. Und das geht in Stunden. Deshalb sage ich, aber es ist schade. Es ist schade, weil die vielfältige Form an Kunst nicht angeboten wird und deshalb Menschen ausschließt.
Scheint nicht so zu sein, dass viele Leute das vermissen. Also die Kinos, das funktioniert ja. Wir haben sozusagen eine Maschinerie, die das so wie ein Pferderennen betrachtet, ja, welcher Film jetzt wie aussieht. Aber also ich sag mal, es gab so Filme, deswegen habe ich das gesagt, sowjetische Filme wie Iwans Kindheit, ja, oder Komm und Sieh oder sowas, das guckt man ja nicht einfach. Das über die ganzen Tarkowski-Sachen sind alle so, dass man gezwungen ist, ein menschliches Wesen mit Gedankenfähigkeiten zu sein, wenn man das anguckt. Das kann man ja nicht einfach. Und es gab, ich erinnere mich an die 70er Jahre gab es in den USA eine ganze Reihe auch solcher Filme, die nicht auf derselben Weise ähnlich waren, aber wo die amerikanische Kultur sehr vital war, auch sich selber zu betrachten und sehr kritisch zu sein. Alles verschwunden.
Und das stimmt, auch die amerikanischen Filme, und man merkt es, die spielen einfach besser. Wenn du einen alten Film siehst, die 12 Geschworenen oder sowas, die spielen einfach viel besser.
Ja.
Kann man gar nicht vergleichen mit dem Getue heute. Und ich erzähle mal gerne die Ballade vom Soldaten, ein wunderschöner Film, der eben damit begann, dass ein Soldat wegrennt. Und beim Wegrennen, und der Schauspieler spielte diese Angst, die man hat, zu sterben und vernichtet zu werden. Und der drehte sich immer um und warf eine Handgranate nach hinten. Und dann hat er irgendwie 3 Panzer abgeschossen und bekam Sonderurlaub. Und wie der Sonderurlaub ausgeht und wie er dann endlich im Dorf ankommt, davon handelt der Film. Aber mich hat eben so beeindruckt, wie die Heldentat aus Angst entsteht. Und das musst du ja reflektieren. Dazu musst du ja Lebenswirklichkeit wahrnehmen.
Sehr un-Hollywood-esk.
Ne? Und sehr un-Hollywood-esk. Und wir in unserer Art heute zu ranken, und zwar alles, es ist völlig egal, was hier zu dick, zu dünn mit dem Guinness-Buch der Rekorde und egal womit, wir schließen genau immer die Lebenswirklichkeiten aus und damit eigentlich auch die Kommunikation. Und dafür, deshalb nenne ich die Propagandamaschine, entstehen Angebote. Und mittlerweile sind es in meinen Augen katastrophale Angebote und Angebote, die man nicht mehr hinnehmen darf. weil die Angebote darauf zielen, zu denunzieren. Also es gibt ein Strafrecht, das ist eine zivilisatorische Leistung oder die Gerichts- und das Recht überhaupt. Das Grundgesetz ist eine höchst zivilisatorische Leistung, die jetzt hier erbracht wurde. Die kann nicht ersetzt werden durch MeToo, durch Denunzieren und auch nicht durch Compliance in irgendwelchen Unternehmen. Es gibt das Arbeitsrecht. Die Unternehmen haben sich nach dem Arbeitsrecht zu richten. Sie sollen nicht gut sein. Sie sollen die Rechtsvorschriften des Arbeitsrechts einhalten. Mhm. Und sie setzen an die Stelle des Rechts im Grunde den Auftrag zur Denunziation unter dem Vorwand von Moral. Ab wann wird eine Belästigung zur Straftat? Wenn es eine Straftat ist, bitte geh und erstatte Anzeige. Sonst ist das gemein. Du kannst nicht, aber sie definieren Opfer und die definieren sie unentwegt. Die Frauen sind Opfer. So ein Quatsch. Es gibt Frauen, die Opfer sind und Männer, die Opfer sind von entweder Gewalttaten, Straftaten, kriegerischen Handlungen, was auch immer. Es sind nicht alle Frauen Opfer. Und jetzt kann ich, das ist mir neulich mal aufgefallen, dachte ich, gut, wenn die Amerikaner in ihrer Art der Lynchjustiz herfallen, jetzt die jungen Leute vor allen Dingen, indem sie denunzieren und Leute ausschließen mit Hilfe zum Beispiel von MeToo. Der hat mich vor 30 Jahren mal angeguckt und da war mir ganz schlecht. Ja, wunderbar. Mhm. Es gibt ein Strafgesetzbuch für Straftaten auch in den USA. Das ist was anderes. Dann erzeugt es eine Atmosphäre des Denunzierens und des Missbrauchs. Und die entsteht über die Möglichkeit, damit Propaganda zu machen. Und das sind Propaganda-Angebote für Personen, sich zu präsentieren und andere zu denunzieren. Was anderes ist es nicht.
Und es ist sehr wirksam. Es funktioniert.
Genau. Und das funktioniert mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit MeToo. Immer geht es um Denunziation. Es ist völlig unsinnig, Anthony Corbyn Antisemitismus zu unterstellen. Wenn man ihn weghaben will, sollen sie sagen, wir wollen ihn nicht, weil ihm meine Ansichten, ihre Ansichten nicht gefallen oder seine. Nein. Da wird eine moralische Unterstellung genutzt, um Politik zu machen.
Das ist ja mittlerweile installiert und es ist nicht mehr der Staat, der dafür sorgt, sondern der Staat lässt über Proxys, also über angewendete, also über sozusagen wie in einem Klavier. Ich drücke auf eine Taste und dann gibt es so eine Mechanik und irgendwann geht hinten ein Hammer
natürlich
auf die Seite. Und das funktioniert wie geschnitten Brot. Also sagt man jetzt, man sorgt dafür, dass Facebook was macht, man sorgt dafür, dass Google was macht, man sorgt dafür, dass YouTube das macht. Die machen halt das, was man will, aber man sagt, ich habe damit nichts zu tun.
Genau. Und das geht einfach nicht. Weil es ist durchschaubar als Propagandamaschine, das muss man lernen. Man muss wissen, dass Thinktanks existieren. Und jetzt, um bei meinem Bild von vorhin zu bleiben, das finde ich jetzt den Gipfel. Man weiß, dass junge Menschen mit Sexualität Probleme haben, immer, weil sich der Körper ändert, weil man sich kennenlernt und so weiter. So, jetzt gibt's viele Formen der Sexualität. Übrigens nur als kleiner Nebengedanke. Also das, was jetzt als Minderheit immer dargestellt wird, es gibt eine Geschichte der Pornografie und eine Geschichte der Sexualität. Da haben große Autoren drüber geschrieben. Da gibt's Vorschläge für die verschiedensten Praktiken. Es wird jetzt nicht erfunden und schon gar nicht von der Jugend. Aber da man als junger Mensch damit natürlich zu tun hat, weil es einen bewegt, weil es einen ja ganz direkt betrifft, ist im Moment Sexualität in einer Weise ins Zentrum gerückt worden, dass ich finde das empörend. Ich finde empörend damit, dass damit gespielt wird, dass Menschen ihre Sexualität erleben lernen, indem sie sich gegenseitig als Gattungswesen, als biologisches Wesen begegnen. In welche Sexualitätsform sie sich dann immer entscheiden mögen, in welcher Kultur und wie auch immer. Das will ich jetzt, darum geht es nicht. Aber dass man diesen biologischen Zustand ausnutzt und daraus ein Politikum macht, auf verschiedenster Weise, um jetzt Minderheiten zu strukturieren, also es tut mir leid, aber die binäre sexuelle Persönlichkeit, das ist einfach Nonsens. Natürlich ist jeder Mensch binär und die Rollen sind gelernt und kulturell bedingt. Aber ob ich mich jetzt als Frau oder Mann verkleide, hat nichts damit zu tun, wie ich biologisch gebaut bin. Das ist die Aufforderung zum ganzjährigen Karneval, das ist alles. Also das ist wirklich, und ich finde es tragisch. Ich finde es tragisch, dass es gelingt, über die Medien und politischen Vorgaben, die natürlich gemacht sind, das ist ja kein Zufall, dass das jetzt entsteht. Es ist ja kein Zufall, dass in den Nachrichten, den Öffentlich-Rechtlichen so getan wird, als sei die Anzahl von irgendwelchen Followers oder was bei Facebook oder sonst wo steht, ein Naturereignis, eine Wahrnehmung von Wirklichkeit. Das ist keine Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit von Facebook. Ja, gut. Und? Wie sieht's aus mit den Busfahrern, mit den Menschen? Wie wird tatsächlich gelebt? Mir ging's zum Beispiel so, ich war bei der Biennale in Wien und war wunderschön und interessant und alles, und man hat sich entschieden, Frauen oder fast nur Frauen auszustellen. Auch gut, alles kann geschehen, sollen die Menschen sich auseinandersetzen. Und dann, es war auch wirklich interessant, obwohl das Interessanteste waren für mich die Beobachtung der Kinderspiele weltweit. Aber dann sind wir durch Venedig spaziert, sehr schön, voll alles.
Ich wollte fragen, Biennale in Wien
in Venedig. Ja. Und dann sind wir durch Venedig gelaufen, wunderschön. Und dann sind wir am letzten Abend, weil wir auf dem Lido gewohnt haben, haben wir eine Busfahrt gemacht, und zwar mit dem normalen Bus, und sind fast bis Chioggia gefahren, aus Versehen, und dann wieder zurück. Und ich saß da und dachte, tatsächlich, diese Menschen gibt's. Die kamen von der Arbeit nach Hause, die waren müde oder haben gelacht, sich unterhalten. Und dann habe ich manchmal fotografiert, dann war so eine Frau mit Hund. Und dann wollte ich sie fotografieren und habe sie geguckt. Und dann hat sie gelacht und dann hat sie mir den Hund extra hingehalten. Dann durfte ich den streicheln. Und es ist so, als gäbe es dieses Leben nicht mehr. Als würden diese Menschen nicht mehr der Reflexion würdig sein. Neben irgendwelchen Helden, die gerade wieder die Welt retten.
Retten.
Ja, sie retten unentwegt die Welt. Und das ist auch das Prinzip der Aktivisten. Wer bestimmt, wann wer Aktivist ist? Wer rettet hier was? Wer zwingt uns in diesen Wartesaal der Apokalypse? Was soll denn das? Jetzt das Klima. Dann kommt Al Gore und erklärt das Klima. Jetzt erklären alle wie die Zinnsoldaten das Klima. Also ich finde, und das kommt so viel auf die Menschen zu, also auf, ja, nicht nur auf mich, auf alle. Und ob du das jetzt bewusst reflektierst oder nicht, ist egal. Aber man hatte eben die Kunst als Hilfe und als Form der Auseinandersetzung. Und die verschwindet. Zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, das ist eine Berufskrankheit, weil sie haben ihre Hand, ihren Kopf in die Hand getan und ich habe automatisch meinen Kopf in die Hand getan.
Das ist unsere Primaten.
Ja, nein, man nimmt ab. Es gibt so eine schöne Stelle in der Poetik von Aristoteles, wo er das Drama als was ganz Wichtiges beschreibt, weil wir nachahmend lernen.
Genau.
Wenn wir das nicht könnten, könnten wir nicht lernen. Dann würden wir vielleicht auf allen Vieren laufen oder dann gäbe es uns nicht als Menschen.
Möchte ich gerade mal reingehen an der Stelle, weil ich das vorhin auch gedacht habe. Also Theater ist ja eine von den unmittelbarsten Sachen, weil man sich auch in eine Rolle hineinversetzen muss. Man muss für eine gewisse Zeit jemand anders werden und muss das wenn man gut spielt, in allen Facetten. Also man muss quasi zu einer Person werden, die fast intuitiv eine andere Person ist als man selber. Das ist ja eine.
Ja, und man ist gleichzeitig man selber. Mhm. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Also Sie werden Sie bleiben und ich werde ich bleiben, da kann ich meine Hand noch so aber
ich meine es nur, weil das so mir so essentieller vorkommt, ist das nicht, also wenn ich dann denke, ich denke immer, was kann man tun? Also was ist eine Möglichkeit, das aufzubrechen? Da würde ich gerne mit Ihnen mich auch drüber unterhalten, weil, also ich glaube, habe so das Gefühl, zum Beispiel Theater wird massiv unterschätzt mittlerweile.
Total, das wird nur noch als Verkünder von Botschaften verstanden. Und zwar in den vorgegebenen Bildern, wieder durch die Medien. Entweder das größte Tristesse oder wir feiern Karneval, Männer als Frauen, Frauen als Männer und verkleiden uns unheimlich gerne. Ist ganz toll oder, also es ist Es geht vorbei an dem, wie wir wirklich leben. Also es gibt so viele Illusionen in unserer Gesellschaft. Also wenn ich jetzt auf unsere totalitäre Verantwortungslosigkeit komme, weil du nie mehr jemanden findest, der direkt verantwortlich ist für irgendetwas.
Dann gehen wir noch mal Covid. Das ist doch ja. das beste Beispiel für diese, was Sie jetzt gerade beschreiben. Totalitäre ja. Verantwortung.
Verantwortungslosigkeit. Ja, also Viren gibt's, das ist klar. Also die gab's auch schon bevor wir drüber geredet haben und vor Covid. Und es gab so offensichtlich etwas, was nicht erklärt wurde. Und aus dem Nicht-Erklärten wurden dann Maßnahmen abgeleitet. Weil ich es nicht erklären kann, muss ich jetzt ganz, ganz viele Maßnahmen ergreifen. Und weil ich die Maßnahmen sonst nicht durchsetzen kann, muss ich ganz, ganz viele Organisationen ausschalten. Weil sonst ist nicht durchsetzbar, dass das, was ich nicht weiß, worüber ich nicht reden kann, wo ich keine Mittel habe, es zu beschreiben, zu verhindern und umzusetzen, ja, dass ich dann nicht durchsetzen kann, was ich durchsetzen möchte, was ich gegen das, was ich nicht kenne, einsetzen möchte. Und das ist Wahnsinn. Also da beginnt der Wahnsinn. Weil man weiß ja, dass die Chinesen haben angeboten, ihre Erfahrung mit der Krankheit. Dann haben sie angeboten, auch das Wissen um die Behandlung mit Vitamin D und anderen Möglichkeiten, die da bestehen. Man wusste dann, man weiß, dass die PCR-Tests ungenau sind. Mittlerweile ist bewiesen, dass die vorgeschlagene Impfung, von der ja angenommen wurde, dass sie das, was man nicht weiß, auf jeden Fall dann behandelt, dass die weder wirkt als Verhinderung von Ansteckung noch zur Verhinderung der schweren Verläufe. Die einzige Wirklichkeit ist eigentlich, dass damit enorm viel Geld verdient wurde und dass damit ein weltweiter Druck erzeugt werden konnte. Und zwar weltweit. Und mit dem Schaffen einer neuen Bürokratie. Mhm. Und zwar hinweg über jede demokratische Institution.
Fällt Ihnen das jetzt, wenn Sie an die DDR denken, also die Sie ja beschreiben, nicht, wie es im Westen üblich ist, als sozusagen Stasi-Herrschaftsform. Aber fällt Ihnen da was auf, wenn Sie das, also das, was Sie an der DDR nicht mochten, exponentiell gesteigert? Oder wie, wenn Sie das vergleichen? Wie steht das zueinander?
Ja, das Schlimme ist, ich muss sagen, da fällt mir ein, wie lebensvoll die DDR war, wie wenig Druck es gab, wie weit weg der Druck von deiner Person war. Also ich finde, das Schlimme heute ist, dass die Vorgaben über viele Mittel, wie du auszusehen hast, was Erfolg ist, wie du essen sollst. Es ist alles heute so nah an der Person als Druck. Wenn du Fleisch isst, bist du ein Verbrecher. Wenn du Auto fährst, bist du ein Verbrecher. Flugzeug fliegst auch. Es gibt natürlich immer die das müssen und dürfen, die dann keine Verbrecher sind. Aber der Druck der Erziehung ist enorm nah am Einzelnen. Und da war in der DDR Gott sei Dank eine Theorie dazwischen geschaltet, die verschieden begründet werden konnte, beziehungsweise worüber man in Diskurs geriet. Und die dann meinetwegen auch mit dem Anspruch auf staatliche Gewaltmonopol gewaltsam durchgesetzt wurde, weil natürlich sowas wie die Mauer ist ja nicht leicht durchzusetzen. Und die Schwierigkeit war aber, dass die Mauer nun wiederum im Rahmen der Weltpolitik eine Rolle gespielt hat. Und jetzt hängt es auch von deiner Einsicht ab, wie man damit umgeht. Ich habe mal gesagt, in der DDR, die ist erstickt an den Träumen der jungen Leute. Also auch an meinen. Auch ich konnte, ja, weil man sich weggeträumt hat, weil man anderes geträumt hat, weil man meinte, man kannte die kleine Welt. Mhm. Und jetzt leben wir in einer Welt, in der wir permanent Schablonen ausgesetzt sind. Wir haben gar keine kleine Welt mehr. Wir werden permanent mit Schablonen zugedeckt und propagandistischen Inszenierungen eingebunden. Und dann haben wir Kleindarsteller in Form von Aktivisten, Hauptdarsteller oder Mitteldarsteller in Form von Politikern. Und dann haben wir die Inszenatoren, die wir nicht sehen. Aber wir wissen, dass es Thinktanks gibt. Wir wissen, wie geopolitische Entscheidungen zustande kommen. Also Brzezinski ist ja nun kein Geheimnis mehr. Nun muss man ja nicht immer wieder staunen. Und da sage ich, da fehlt die Kunst als Reflexionsebene. Die fehlt wirklich und tatsächlich. Mhm.
Wir haben ja das zum Beispiel gehabt, und, der Brüggemann mit seinen klugen, intelligenten, witzigen kleinen Film. Und was passierte, war kaum raus. Dann war die Gegenbewegung zu so stark, dass einzelne Leute sofort eingeknickt sind aus Angst, dass sie ihre Existenz verlieren.
Ja, da sage ich auch, der Mensch muss für seine Existenz sorgen. Traurig die Zeit, die Helden braucht. Traurig. Mhm. Und das Schlimme ist ja der Druck, der da entfaltet wird. Und unter dem Vorwand der Moral, von einer Moral, von der gar keiner mehr weiß, worum es eigentlich überhaupt geht. Wenn von Minderheiten gesprochen wird und die Minderheiten beziehen sich auf Sexualpraktiken, sollen sie doch alle vögeln, um Gottes Willen, wie sie wollen, nur nicht davon berichten, um Gottes Willen. Außer in der Kunst und wenn sie in der Lage sind dazu, das geschmackvoll und intelligent zu tun. Das ist doch... Was ist das für eine Ebene, auf der die westliche Kultur gedrückt wird? Das ist tragisch, weil wir sind objektiv nicht mehr in der Lage, in Distanz zu uns selbst zu gehen. Und das ist die Voraussetzung für jeden Gedanken, für jeden Austausch, für jeden Sachverhalt. Und da haben Sie vorhin, finde ich, ich denke das auch, da kann das Theater Großes leisten. Weil das Theater, im Theater musst du Inszenierung sehen. Mhm. Du kannst im Theater nicht einfach nur identifikatorisch durchlaufen. Denken, oh ja, ist mir auch schon mal passiert, dass mich jemand so böse angeguckt hat. Das reicht nicht, sonst verstehst du nicht, was die da machen. Und Inszenierung muss man lesen lernen. Du kommst identifikatorisch, also dass du dich einfach nur identifizierst mit einer Gruppe, das geht nicht mehr. Und du nimmst auch nicht mehr wahr, was passiert. Ich habe mir neulich mal so überlegt, da hatte ich mich mit einer Freundin unterhalten, da dachte ich, wenn jetzt so die Generation Z, ja, die ja jetzt die Welt belehrt, weil sie alle so lange Geologie studiert haben und Meteorologie und alles so genau wissen. Also die kleben sich dann an, weil sie das wissen. Und sie wissen auch, sie sind die letzte Generation. Und da habe ich gedacht, was geht in einem Mädchen oder Jungen vor, die ernsthaft meinen, dass sie von, ich weiß nicht, jetzt sollen wir 8 Milliarden Menschen sein, von 8 Milliarden Menschen die Wahrheit wissen und alle anderen nicht. Bis auf die Freunde, die man gerade hat, wofür man von, ich weiß nicht, her vielleicht auch ein bisschen Geld bekommt. Aber was, mit welcher Hybris bin ich ausgestattet, um mich im Kontext von 8 Milliarden Menschen so zu sehen? Wie denke ich mich da? In welchem Zusammenhang meine ich, dass ich, dieses Ich, die Möglichkeit, die Macht und die Berechtigung zur Missionierung der anderen 8 Milliarden Menschen an den Tag legen kann.
Missionierung ist doch sowieso ein wesentliches Wort für diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben, die ganzen, wenn ich das jetzt Strukturen nenne, wie immer man das nennen will. Das sind die Methoden, sind ganz nah an diesem religiös aufgeladenen Du musst. Ja?
Die sind an dem religiös aufgeladenen Du musst und sie wollen missionieren. Und das ist das Verrückte, wo ich sage, wenn ich mir jetzt die realpolitischen Spiele angucke, ich finde, Herr Gates darf nicht auftreten in der Weltgesundheitsorganisation.
Ja, das sagen wir mal G20. Was hat ein G20. Oligarch auf einer, durch was legitimiert, läuft er da rum und macht politische Vorschläge? Also thank you for the leadership. Genauso mit Klaus Schwab. Die Leute sind ja Sozusagen die ironische Variante von Daniele Ganser war, in den USA gibt es Philanthropen, in Russland gibt es Oligarchen.
Ja, klar.
Aber, also das haben wir, das ist ja eine Merkwürdigkeit, die eingezogen ist, aber auch dazu würde ich gerne, aber Sie wollen was sagen, machen Sie.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist wieder ein Beispiel für die totalitäre Verantwortungslosigkeit, weil es ist durch nichts legitimiert, es findet aber statt und es findet statt unter der Losung Public Partnership und
es wird gefeiert gleichzeitig.
Ja, und da gibt es nichts zu feiern. Das ist amerikanische Wirklichkeit. Das ist auch keine Utopie. Dort findet genau das statt. Und da denke ich zum Beispiel, dass solche Leute wie Bill Gates, der hat genug zu tun in den USA, da kann er von vorne früh bis spät Gutes tun. Sie sollen die Welt nicht retten. Sie müssen nicht missionieren und unter dem Vorwand der Missionierung kolonisieren. Und du hast aber die Propagandamaschine, um das nur zu sagen, die läuft mittlerweile so schnell, dass sofort, wenn in der Gegenbewegung so ein Begriff auftaucht wie Kolonisierung, als Beschreibung für die internationalen begründeten Ideologien des Klimawandels, wo jetzt plötzlich alle das machen müssen, was selbstverständlich wir sagen, sonst nicht. Da taucht der Begriff auf fürs Gegenteil. Die Russen kolonisieren.
Ich wollte gerade drauf kommen, weil der neue heiße Scheiß in den Thinktanks ist, Russland muss dekolonisiert werden. Das ist so ein großes Land und das ist ein Vielvölkerstaat und jetzt müssen die armen, unterdrückten Tschuktschen und die, also was es alles gibt, also die Mongolen, die Buddhisten in der, also bei Dagestan, wo wir es selber gesehen haben. Also das wird jetzt, das ist der neue, also sozusagen die Amerikaner mit ihrer Vergangenheit der Ureinwohner.
Und ihrer Gegenwart.
Und ich will jetzt nicht politisch in diese Richtung, aber mir hat jemand gesagt, was ist denn mit den Uiguren und mit den Chinesen? Und ich habe es nicht gesagt, weil es war aussichtslos, aber wir haben in Libyen nach der humanitären Intervention des Westens 500.000 Tote und offene Sklavenmärkte wieder. Das ficht die aber nicht an. Sie sind in der Lage zu sagen, was ist mit den Uiguren in China? Das ist ganz furchtbar. Also das ist auch eine Frage, das geht sowohl in Propaganda als auch in diese Moralität. Also diese Genutz, sortieren Sie das auseinander oder zueinander?
Naja, also für mich ist wirklich die Entdeckung, dass es eine Propagandamaschine gibt. Also dass das Zusammenspiel verschiedener Institutionen mit dem Ziel der Herrschaft, dass das wirklich so viel vielfältiger ist, als ich in meinen kühnsten Träumen je hätte denken können. Und auch funktioniert in der westlichen Welt. Weil die Gegenerfahrung sich nicht genug artikulieren kann. Mhm. Und weil es auch durchgespielt ist, eben bis in den letzten Aktivisten. Die Antifa funktioniert als Schlägertruppe, die Aktivisten funktionieren zur Deindustrialisierung Deutschlands, die Frauenbewegung funktioniert zum Denunzieren aller, die aus irgendwelchen Gründen nicht gerade unpässlich sind. Da sah ich's ja mich so angeguckt, schlimm. Und das geht nicht. Diese Art der Denunziation tötet jeden lebendigen Zusammenhang und auch jedes Vertrauen. Eine Freundin sagte neulich mal, dass über allem liegt so eine Schwere. Also jetzt gar nicht, keiner traut sich zu sagen, Mensch, ich gründe jetzt ein Café und das wird ganz toll. Oder ich schreibe ein Stück und vielleicht nehmen sie es ja im Deutschen. Oder alles ist so schwer, weil die Strukturen nicht mehr so sind, dass man überhaupt etwas planen kann, weil wir ja im Wartesaal der Apokalypse sitzen und in denen erklärt uns Al Gore oder Bill Gates oder also auch die Umsetzung durch die amerikanische Propagandamaschine und wir kriegen Aufträge von unseren Politikern. Es ist unglaublich, so eine Göre wie Annalena Baerbock, die will Russland ruinieren. Hm. Ja, ich meine, wenn sie das zu Hause in ihrer Küche sagt, okay. Aber was soll das? Das ist die Außenministerin. Ich stehe wirklich manchmal mal da und denke, machen die das jetzt extra zu meiner Unterhaltung? Oder was soll das?
Denken Sie dran, Annalena Baerbock, als das losging mit der Wahl, sie sollte eigentlich Kanzler werden und sie wurde gefeiert als die deutsche Offenbarung. Die Amerikaner sind wieder begeistert von der deutschen Politik. Die deutsche Wirtschaft war angeblich auch begeistert von Annalena Baerbock. Also das war so ein Hype, der sofort losging. Ne?
Ja, und dann nimmst du so ein Mädchen und die gehen dann alle durch das World Economic Forum. Also ich finde, es ist eine unmögliche Organisation. Wer legitimiert die? Das kann nicht sein. Du musst Diktatoren vernichten.
Aber das Zentralkomitee des Kapitalismus muss man mit Volumen bewerfen.
Ja, also das ist einfach entsetzlich. Und vor allen Dingen, weil es allen Lebenswirklichkeiten nivelliert und nicht bedenkt und versucht, uns Menschen auf eine einzige Form zu labeln. Und die wird digital dann umgesetzt, als würde dort die Lebenswirklichkeit stattfinden. Und als könnte man als Avatar leben mit einer Brille auf der Nase. Das ist es aber nicht. Du kannst dir natürlich auch eine Brille auf die Nase setzen.
Wie erleben Sie die West-Propaganda? Also für mich ist, ich sage Ihnen, warum ich das frage, weil ich das noch nie so erlebt habe wie eine Betonwand, sage ich immer, wie eine Wasserwand, ein Tsunami, der auf einen zukommt und einen wegspült. Ich wollte aber sagen, das ist unmöglich. Habe ich so noch nie erlebt. Also ich habe es in dieser Form noch, wie ist das für Sie als mit Osthintergrund? Wenn Sie das sehen, was denken Sie?
Also ich denke, glaube ich, das Gleiche wie Sie. Und auch auf mich ist solche Propaganda noch nie zugelaufen. Und es ist, glaube ich, liegt daran, weil wir Menschen uns des Dramas der Digitalisierung nicht bewusst sind und weil wir auch keine Alternative wissen. Und wenn ich ganz normal sage, die Einzigen, die aufstehen und sagen, es muss eine multipolare Welt geben, in der Dinge nicht vorgedacht sind und die versucht, sich zu erinnern und auf die Vergangenheit bezieht, sind im Moment die Russen und die russische Politik. Ich habe die Rede von Lavrov in der UNO, die hat mich wirklich gerührt. Und ich dachte, da versucht jemand in diesem Rieseninstrumentarium öffentlich zu denken und Wirklichkeit zu beschreiben. Und als er seine Rede beendet hat mit dem Verweis, dass wenn man nicht weiter weiß, man sich an die Vorfahren erinnern soll. Und deshalb wollen wir uns an Hammarskjöld erinnern. Hammarskjöld hat gesagt, die UNO ist nicht dazu da, den Himmel auf Erden zu schaffen, aber die Hölle auf Erden zu verhindern.
Richtig.
Und ich möchte einen Politiker von uns sehen, der in der Lage ist, einen solchen Satz zu denken. Und sie können nichts als denunzieren. Sie denunzieren. Und man kann in den Nachrichten, ich kann schon auch ein paar praktische, als Influencer, wie werde ich mit Propaganda fertig? Oder welche Nachricht kann ich glauben?
Nur zu.
Also, erstmal keine. Zweite Frage, warum sagen Sie mir das? Was soll ich denken? Nicht, dass alle Nachrichten nicht wahr sind. Die können schon wahr sein, aber sie können auch nicht wahr sein. Das nächste ist, wird die Nachricht als Problem geschildert? Wenn mir gesagt wird, zum Beispiel, der Ukraine-Krieg entsteht, weil Putin verrückt geworden ist, ist das keine Nachricht. Das ist eine persönliche Unterstellung. Wir kennen den alle nicht. Wir müssen auch gar nicht über ihn urteilen. Wir müssen fragen, wo ist das Problem? Wenn das Problem darin besteht, um solche Apparate in Bewegung zu setzen, dass eine einzelne Person spinnt, dann stimmt was nicht. Dann kann ich wissen, dass das nicht stimmt. Das konnte ich auch wissen beim Irakkrieg. Es kann nicht sein, erstens mal entdecken die Amerikaner nicht plötzlich Massenvernichtungswaffen, wo sie jeden Zentimeter filmen können. Und zweitens, wenn sie die Journalisten in das Haus von Hussein, als denn Hussein geflohen war, gehen und im Kühlschrank nach Massenvernichtungswaffen gucken, dann kannst du wissen, dass du als Publikum jetzt für den letzten Idioten gehalten wirst. Das kannst du wissen. Und entweder sie sind in der Lage, dir ein Problem zu schildern, dann kannst du mitdenken und mit deinem Mitdenken kannst du wissen, gut, da ist ein Problem. Was kann man tun, wäre dann die nächste Frage. Aber wenn sie dir sagen, das Problem ist gelöst, weil XY doof ist, oder du hast das Problem des Klimas, das ist gelöst, wenn die in der Leipziger Straße 30 fahren, ja, da kann dir keiner mehr helfen. Das ist einfach blöd. Natürlich ist das Problem nicht gelöst. Und natürlich ist zum Beispiel die Umstellung des Transportes von Gas durch eine Leitung stattdessen auf Schiffe, die durch die Weltmeere segeln, ein ökologisches Verbrechen. Jetzt mal unabhängig von allem anderen. Interessiert unsere Ökologen dann aber gar nicht.
Nee,
dann sage ich, wo ist das Problem geblieben? Mhm. Welches Problem? Also, wie sagt Albrecht Müller,
Nachdenkseiten?
Ja, genau. Was sagt er? Selber denken. Also nicht glauben, nicht... Also
alles hinterfragen.
Genau, alles hinterfragen, selber denken. Und dazu kann man ja auch, kann man sich ja wirklich Fragen stellen. Zum Beispiel bei Covid war für mich, ich konnte das nicht mitmachen von Anfang an, weil ich den Satz natürlich von Bill Gates, wir müssen 7,2 Milliarden Menschen impfen. Dachte ich, dem geht's nicht gut. Das ist schlimm. Wenn jemand meint, er hätte die Lösung für 7,2 Milliarden, dann ist kurz vor Gott.
Ja, ist das nicht auch genau der Punkt, weil das so eine Art von Totalitarismus ist, der sich abwendet von einer klar definierbaren Ideologie, aber die Herrschaft, also die absolute Herrschaft bleibt.
Genau.
Jetzt im Sinne von Gesundheit.
Ja, ist egal welcher Sinn. Und das nächste ist, was man dann auch nicht glauben darf, auf keinen Fall, als Herr Drosten mir auch die Welt erklären wollte im weißen Kittel. Und dann spricht, was er weiß und was man machen soll. Da saß ich vor dem Fernseher und dachte eben, sag mal, was spielst du denn da? Das sind ja voll die 50er Jahre. Götter in Weiß. Was soll denn das? Wo wollt ihr uns Menschen hinhaben? Das ist eine Art der Darstellung. Und das ist das Schlimme. Ich muss die Darstellung mitlesen.
Drosten als Arztroman. Das ist ja eigentlich eine interessante Entdeckung.
Richtig. Ja? Drosten als Arztroman. Das haben sie ja versucht dann zu machen. Und da setzt dann wieder das ein, wo ich sage, sie wollen uns unsere eigene Beobachtungsgabe wegnehmen. Ich sehe doch, ob jemand dick oder dünn ist oder was jemand tut. Warum müssen sie mir alles erklären? Und da kann ich dann nur mit Marx fragen, glaube ich, dritte Feuerbach-These, wer erzieht die Erzieher? Du wirst unentwegt erzogen. Und da sage ich dann natürlich, da bin ich in der DDR geschult und frech genug, kommt, Kinder. Jetzt Pause. Also, was soll diese Art der Weltsicht? Die ist eine Katastrophe. Und worauf ich hoffe, dass sich diese Art der Propagandamaschine, die so ausgefeilt ist, wenn wir jetzt noch die Spiele angucken. Ich habe neulich auf Arte, wirklich, war eine interessante Reihe, Dopamin. Man weiß eben heute, wie Glückshormone ausgeschüttet werden. Und die Spiele sind konzipiert darauf, Sucht zu erzeugen. Aber nicht nur die Spiele, auch andere Interneteinrichtungen. Du sollst süchtig gemacht werden, um da zu bleiben. Und also das würde ich jetzt mal, das ist kurz vor Verbrechen.
Mhm. Oder kurz dahinter.
Oder kurz dahinter, genau.
Das ist ja, sind ja verschiedene Faktoren, dass diese ganze, also ich glaube eben, dass IT komplett unterschätzt wird in seiner Bedeutung. Das ist ein Herrschaftsinstrument, was überall reingeht und aussieht wie eine Optimierung von Abläufen.
Ja.
Ist aber ein Machtinstrument.
Natürlich.
Und wir kriegen das auch nicht so richtig mit. Und wie Sie es beschreiben, ist ja auch so, zum Beispiel, wenn wir wissen, dass eine Demokratie funktioniert, weil man sich mit verschiedenen Thesen zu einem, also verschiedenen Ansichten zu einem Thema beschäftigt. Und wir haben über die Algorithmen haben wir Filterblasen, die automatisch hergestellt werden. Also das, was ich angeklickt habe, wenn ich mich für Eichhörnchen interessiere, kriege ich nur noch Eichhörnchen gezeigt. Und das kann jeder verfolgen. Mhm. Ist sogar so, mir haben Leute gesagt, die haben über was geredet. Und dann wurde das, über was sie geredet haben, war als nächstes in Google drin. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das habe ich mehrmals schon gehört. Gut, also das heißt, und das ist erlaubt. Das ist doch irre, dass diese Art von Manipulation läuft in dem großen Räderwerk der Werbung mit. Also Lüge, Manipulation auch in dem Sinn, dass mein Verhalten verändert wird und ich es da gar nicht mitkriege. Und das ist alles erlaubt in unserem System.
Ja, und auch gewollt. Und da kann ich nur hoffen, dass diese Propagandamaschine sich selbst überläuft. Also allerdings ist es wirklich schwierig und sie haben eben Taktiken, die sind wirklich schlimm. Also ich habe, wenn dreijährige Kinder ab 3 Jahren einen falschen Schatten haben, das ist ein britischer Film, weil sie ihr Geschlecht bestimmen müssen. Die sollen mit einem Buddeleimer spielen und Sandburgen bauen. Also was soll denn das? Das ist, da spielt das gar keine Rolle. Wie später dann du mit deinem Geschlecht lebst, tust, wie du es willst oder nicht. Mhm. Aber es ist einfach eine biologische Tatsache, dass es Männer und Frauen gibt, sonst wäre die Menschheit schon ausgestorben. Und wie damit gelebt wird, das ist eine Frage der Kulturgeschichte. Und dann muss es da auch bleiben. Und wie jeder selbst leben will, soll seine Privatsache sein.
Glauben Sie, dass das, weil das, was wir jetzt, wir waren ja beide auf der Assange-Veranstaltung in Berlin. Da war die amerikanische Botschaft im Hintergrund und ich sah das Sternenbanner und die Regenbogenflagge genau daneben. Und dann musste ich dran denken, dass diese Ideologie, die wir gerade hören, die wird nicht akzeptiert in Russland, die wird nicht akzeptiert in China, die wird nicht akzeptiert im Iran, die wird nicht akzeptiert in allen Teilen des pazifischen Raums, die wird nicht akzeptiert in Indien. Das ist eigentlich die schärfste Trennlinie, die es im Moment gibt zwischen dieser westlichen, also Wertewesten, das ist das, was früher angeblich die Meinungsfreiheit war, die ja keinerlei Bedeutung mehr hat. Also seit Julian Assange wissen wir, ist kein Wert, ja, ist aushebelbar. Ist das einfach so wie die Dekolonialisierung Russlands, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist das so eine Methode, um sozusagen sortenrein zu trennen, so wie bei Covid-19 Leute, die Angst haben davor, durch das Virus zu sterben oder zu Schaden zu kommen und Leute, die sagen, meine Grundrechte sind keine schönen Wetterrechte. Mhm. Also ist das so ein konstantes Auseinanderziehen?
Aber das stimmt. Ich glaube jetzt nur noch nicht, dass das so getrennt ist von den anderen Mechanismen. Also ich glaube, dass der Zugriff auf die Jugend Teil dieser Propagandamaschine ist.
Das fand ich übrigens, das haben Sie gut beobachtet, dass immer die Jugendkultur sofort, ich würde sagen, unterwandert wird.
Ja, klar. Und dass die jetzt angekommen sind in der Sexualität. Also, und zwar jetzt nicht meinetwegen irgendwelche Bedürfnisse, die besonders sind unter Erwachsenen, sondern eben als Darstellung der eigenen Sexualität. Und das ist schlimm, weil es den jungen Menschen gar nicht gestattet, zu wachsen. Und das hat eine Geschichte. Eigentlich muss man anfangen, die Geschichte der amerikanischen Propaganda wirklich zu schreiben, haben vielleicht auch schon Menschen getan, weil die so ausgeklügelt ist. Und zwar auf dem neuesten technischen Stand, was die Digitalisierung angeht. Mhm. Und die Digitalisierung zielt auf unser Leben. Und du hast eben die Tatsache, das habe ich auch mal gedacht, wie Sie sagen, dass sowohl der Iran wie China zum Beispiel und auch Russland alte Kulturen sind. Mhm. Und in denen es einen kulturellen Widerstand gibt gegen diese Art der Propaganda, weil sie eine eigene Kultur haben, die ihnen nicht so leicht weggenommen werden kann. Und sie zielen auf die Jugend, auf die gebildete Jugend in diesen Ländern und locken sozusagen mit dem Versprechen des Westens der Modernität. Aber wir sind nicht mehr modern. Wir sind einfach nur noch vernichtend. Wir haben keine Kultur anzubieten.
Nee, nichts. Sehr gut. Also wir sind eigentlich wie Genghis Khan. Wir können es kaputt kriegen, aber nichts mehr aufbauen. Genau. Aber das ist, in Russland ist mir das überall entgegengesprungen. Also auch den, die jungen Leute, die Gucci-T-Shirts tragen und die an der Autobahnraststätte was mit Plastiktabletts haben wollen, wo Pommes draufgeschaufelt werden. Das ist für die der Ausweis von modern. Modern ist genau richtig. Und die, die Mamutschkas, die im Tontäfelchen, im Tonschüsselchen zwei oder drei Sorten Fleisch mit Gemüse kochen und anbieten, wo ich total begeistert war. Weil das, ja, das ist für die kein Wert. Also das ist, und da ist, der Uwe Schatter hat immer gesagt, die Verlockung des Giftes, die man nicht begreift, bis man gesehen hat, was es anrichtet. Aber die eine Seite, aber wir sind ja selber komplett unter Bombardement von diesen Geschichten. Und also ich will jetzt noch mal auf dieser Krieg gegen Russland und diese Methodik, Russen als gefährlich, als unmenschlich, als eine niedere Form der Existenz darzustellen, das hätte ich vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand im deutschen Fernsehen steht und sagt, die Russen sehen wie Menschen aus, aber oder sehen wie Europäer aus, aber sie sind ganz anders.
Ja, das ist, und das Interessante ist, dass wir ja Ideologien haben. Also wir sind ja antirassistisch, muss ja jeder behaupten, unentwegt.
Aber wir werden bestimmt nach dem Gespräch, werden wir in Psiram und in diesen Amadeo-Antoni-Stiftung sind Sie und ich, sind böse Rechtspopulisten und Antisemiten und sie halten die Fahne der Freiheit hoch, unsere Psiram-Leute. Das ist ja die Absurdität.
Ja, die zum Teil. Sollen sie machen. Aber es ist wirklich so, dass du, wenn du es jetzt als eine Struktur beschreiben willst, der Kampf gegen Rassismus öffnet das Tor zum Rassismus. Jetzt gegen die Russen. Das ist ein Ausmaß an Rassismus, der da entfaltet wird. Der ist unglaublich. Die Verlogenheit, die darin besteht, das Völkerrecht zu nutzen, um die Russen als Aggressor auszuschließen aus der Völkergemeinschaft, wenn sie so wollen, ist ungeheuerlich, weil abgesehen davon, dass sie selbst die Sache ja anders sehen, aber es ist eben so, auch wenn es so wäre, ist es unmöglich. Und die Verlogenheit springt ja derartig ins Auge nach den ganzen Kriegen, die wir unentwegt, also als wertebasierter Westen, zur Beglückung der Menschheit führen. Das ist unglaublich. Wenn die Russen ihre Grenze und die Russen in der Ukraine versuchen zu verteidigen und das meinetwegen entscheiden, gut, auch als Fehlentscheidung, dann findet da etwas statt, was durch konkretes Leben begründet ist. Wenn die Amerikaner, die Franzosen, die Briten Libyen bombardieren, wenn die Amerikaner in Syrien das Erdöl abbauen, dann ist das durch keinerlei Leben begründet, außer durch Machtgier und Herrschsucht. Und ich weiß auch nicht, wieso man staunen muss. Und man verteidigt auch nicht die Freiheit, wenn man den amerikanischen Anspruch auf Hegemonie verteidigt. Da verteidigt man den amerikanischen Anspruch auf Hegemonie, ja. Ja, das verteidigt man. Und dann müsste man sich wenigstens theoretisch angucken, was für Widersprüche in den USA gelebt werden. Weil das Land ist zerrissen. Du hast eine immer ärmer werdende Bevölkerung. Du hast einen Mittelstand, der in Angst lebt. Und du hast die Superreichen, die meinen, sie sind die Weltenlenker, weil sie letztendlich mit Hilfe des amerikanischen Militärs. Den Dollar würde es so nicht geben, wenn es das amerikanische Militär nicht gäbe. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt für mich, für meinen Kopf, als die Russen dann wirklich die Bitte der Republiken angenommen haben und sich in den Krieg gestürzt haben oder die Militäraktion versucht haben durchzuziehen, da dachte ich, man hat geträumt. Und ich meine jetzt nicht die Russen. Man hat geträumt, als gäbe es eine Welt ohne Militär. Und das stimmt nicht. Wenn der Schauspieler im deutschen Theater überlegt, ob er jetzt Mann oder Frau ist, dann bewegt sich das im Kontext einer Militärstrategie. Und die Kultur ist mittlerweile darin eingebettet. Und der Welt einzureden, dass die große Freiheit darin besteht, ja, seine eigene Sexualität nicht zu leben, sondern zu predigen. Also ist ja auch schon eine Predigt. ziehe mir Frauen- und Männerkleider an und predige, wie ich vögle. Also wen soll das interessieren und warum? Und das zum Nachweis von Freiheit zu machen, ist gemein. Und dass es für junge Leute verführerisch ist, sich in der Position zu sehen, im Grunde genommen, ihre eigene natürliche Entwicklung als das wesentliche Merkmal für Menschheit zu sehen, ist schlimm, weil es zu einer solchen Hybris führt. Nur weil ich jetzt pubertiere und nicht weiß, ob ich Mann oder Frau bin, habe ich mit der Menschheitsgeschichte erstmal relativ wenig zu tun und muss lernen. Mhm. Es ist auch kein großer Fortschritt, wenn Greta Thunberg in der UNO Staatspräsidenten anschreit, habe ich mir neulich mal, dachte ich, es kann irgendwie nicht sein. Das ist, und zwar, da bist du wieder beim Thema der völligen Verantwortungslosigkeit. Menschen, die keinerlei Verantwortung haben, suggerieren eine Verantwortung gegenüber Menschen, die tatsächlich Verantwortung haben. Das ist einfach nur unverschämt.
Ja, letztlich haben wir die Konsequenzen, müssen wir alle ausbaden. Wir sollten vielleicht dran beteiligt werden an den Entscheidungen. Also die Konsequenzen sind immer welche, die uns treffen. Ja? Ob wir geblitzdingst werden oder ob wir gesotten werden im Klima. Aber ich wollte jetzt nochmal, wenn ich... mir ist das mehrfach aufgefallen in Gesprächen, dass die DDR-Bürger, die bereits mit einem funktionierenden Gehirn von dem Alter her die 89er-Wende miterlebt haben, sind sowas wie grundimmunisiert gegen pathetische Propaganda. Die reagieren sofort mit Ironie. Also wenn sowas kommt, das funktioniert nicht so. Also ist sozusagen die Best... wenn ich das mal so sagen soll, nicht durchgeimpft, aber sozusagen immunisierte Bevölkerungsgruppe, die ich kenne. Glauben Sie, dass wir das, was kommt, also man sieht ja auch, dass der Umgang mit dem Krieg in Russland ist sehr stark geteilt nach Ost und West, wenn man das anguckt. Ja? Hm. Und ist das was Hoffnung erzeugen könnte, dass wir...
Naja, die Hoffnung würde ja dann darin bestehen, dass alle Menschen so einen Systemwechsel erlebt haben und beziehungsweise, dass alle das Vergnügen hatten mit einer Macht, die sich als Macht darstellte, aber im Grunde ihre Macht gar nicht selbst hatte. Weil du konntest in der DDR, das war, glaube ich, das größte Privileg aller DDR-Bürger, dein Leben immer zweimal denken. Du konntest denken, auch du würdest als Bundesbürger leben und der Traum war real. Er war dann unterschiedlich teuer durchzusetzen.
Sie konnten einmal
DDR. Hat sich so ergeben in meinem Leben. Mhm. Dann, weil ich meine Midlife-Crisis und die Geschichte davor so gelebt habe, dass sie nicht sich immer mit mir auseinandersetzen wollten. Mhm. Aber das ist ja eine Erfahrung von allen, mal egal, was jeder selbst gemacht hat. Du hast dich als begrenztes Individuum erfahren und du hast erfahren, dass Macht nicht alles kann, aber du natürlich auch nicht. Und du bist damit mit Humor umgegangen, immer mit Ironie. Also das war Teil des Alltags, war ein Witz, den alle geteilt haben. Also wenn ich meinetwegen wollte ich mir Suppengrün kaufen, fällt mir nur so ein, weil es so blöde ist. Und dann sage ich zu der Verkäuferin, ich hätte gerne einen Suppengrün. Sagt die Suppengrün, sagen Sie mal, es gibt doch keinen Suppengrün. Und dann sage ich, natürlich, entschuldigen bitte, es tut mir wirklich leid, dass ich danach gefragt habe. Und dann sagt die Dritte, ja, wie können Sie denn nach Suppengrün fragen? So, gut, kann man sagen, ist auch Berliner Humor, wir haben uns damit vergnügt, wie blöde alle sind und dass es kein Suppengrün gibt, piep, piep, piep. Allerdings gab es das auch in West-Berlin. Da war ich mal, als ich in West-Berlin gelebt habe, dann bin ich auch ins Gemüsegeschäft gegangen und da gab es Weintrauben. Und ich frage, die sahen sehr schön aus, ich frage, sagen Sie mal, wie teuer sind die denn? Und dann sagt er, weiß ich nicht, 6 D-Mark oder was? Ich sage, oh, das ist aber teuer. Guckt er mich an und sagt, die sind ja auch nicht für Sie. Ich sage, natürlich nicht, Sie haben ja völlig recht. Wie kann ich denn danach fragen? Also, dass du in der Distanz zur Macht oder zu dem, was ist, trittst, Das ist geübt. Und das Tragische ist, dass die Jugend von heute sich durch das Versprechen, eine Rolle zu spielen, so einfangen lässt und ihre Eltern tyrannisiert, statt gegen die wirkliche Macht aufzustellen. Mhm. Also gegen den Führungsanspruch des World Economic Forums zum Beispiel, was ja tatsächlich Kolonisierung bedeutet. Mhm. Und es steckt auch keine Idee dahinter. Ich habe Klaus Schwab gelesen. Also die Tatsache zu behaupten, dass die Welt sich teilt in Technikbefürworter und Ablehner, ist kein wirklicher Gedanke.
Ich habe gerade als Literaturempfehlung bekommen, der göttliche Ingenieur, irgendwie von 1890 oder was wann. Sozusagen, also diese Hybris, die da drin steckt, das ist nicht neu. Ja? Und das Technoide und die Leute, also auch die Transhumanisten, die auch wieder zu tun haben mit der Herrschaft von IT, wo die Bioinformatik, also DNA wird ja auch als Speicher ins Gespräch gebracht. Und da gibt es so eine Überschneidung, dass man das handhabbar machen kann. Man hat jetzt also die Ingenieure, die mit dem Material des Lebens arbeiten können. Und dann denkt man auch, man macht den Ferrari jetzt. Also haben wir nicht mehr einen Opel, sondern werden jetzt sozusagen die Superwesen werden gebaut. Das sind ja alles...
Manche.
Bitte?
Manche.
Ja, ja, nicht die alle. Die sind dabei, zum Beispiel zu überlegen, dass ihr Gehirn in einer, also ihr Bewusstsein in einer Maschine weiterlebt, wenn der Körper physisch gestorben ist, dass sie, dass ihr sozusagen ihr, sie würden das als Essenz betrachten. Das wird jetzt interessant, ob das wirklich, was das ist, wenn das in der Maschine übrig bleibt. Aber das ist zum Beispiel eine Idee, die damit zusammenhängt. Das ist die Einführung der Unsterblichkeit über die Digitalisierung.
Das ist interessant und da gibt es wirklich einen guten Film von Jordan Peele. Gibt es heute auch noch, natürlich in der amerikanischen Kultur, Menschen, die gegendenken. Jordan Peele, Get Out.
Kenne ich nicht, okay.
Ja, der ist toll. Also der ist wirklich ein ganz toller Film und der hat noch einen tollen Film gemacht, Wir. Also gibt schon Einzelne,
sagen
die
mal,
sich
was
durchsetzen.
Zu dem Film. Jetzt nicht
Get Titel. Out, da, das ist so, dass da verschwinden Schwarze. Die verschwinden irgendwie einfach. Und du hast so eine Mittelstandsfamilie, es fängt an mit einem schwarzen Fotografen, ist der, glaube ich, der hat einen Freund, der arbeitet auch bei der Polizei. Und der hat eine Freundin, ein weißes Mädchen, und die fahren zusammen zu ihren Eltern, weil sie ihn vorstellen will. Also die sind verlobt. Und dann stellt sich eben raus, dieser Vater ist Chirurg, und er nimmt junge schwarze Körper und setzt die Hirne alternder weißer Menschen rein. Also das ist jetzt der Trick, aber jetzt jeden Fall. Aber es geht ja nicht nur um die Spannung. Der Film ist echt toll. Setzt die ein, damit die weiterleben. Und die anderen geben nur ihren Körper. Mhm. Also der nächste Schritt wäre, dass wir die auch nicht mehr brauchen. Aber das ist auf dem Weg dazu gedacht. Und Wir ist dann ein Film von dem gleichen Regisseur. Da fährt jetzt eine schwarze Familie in Urlaub und ist im Ferienhaus. Und sie wollen gerade Abendbrot essen. Da sehen sie, da stehen Leute draußen. Und dann gucken sie am Fenster und der Vater geht raus und stellt fest, sie stehen da selber. Wir. Und dann stellt sich raus, das sind dann eben Vampire, weil die Filme von dem... Der produziert die unter dem Deckmantel des Genrefilms. Weil anders wird ja nichts produziert. Mhm. Im Theater hat man, um die Lebenswirklichkeit besser zu schildern, die Genrebegriffe abgeführt. In Hollywood hat man sie eingeführt, um das Zielpublikum besser zu erreichen und zu binden. In der Blase, die man eben heute in der Blase noch viel besser binden kann. Und der produziert aber sehr intelligent. Und der nimmt sozusagen den Gedanken vorweg, wie der Mensch selbst genutzt wird und sich gar nicht mehr erhält innerhalb des Systems. Und die versuchen dann zu fliehen nach Mexiko. Aber es gelingt nicht, weil da eine Menschenmauer ist, die schon Maschinen sind. Das war kurz vor Corona.
Okay.
Und Get Out ist noch ein bisschen länger her. Also wirklich ganz toll. Und was das Interessante ist auch, wie wenig Angebote wir bekommen, will ich da nur mal wieder sagen. Wir sollen die Welt nur so lernen, im Grunde genommen in unserem Kontext. Wenn ich mich erinnere, als ich jung war, wie viel Filme ich gesehen habe, von überall aus der Welt, ja, und wie neugierig einen das gemacht hat und wie intelligent auch normale Leute noch Filme sehen und aushalten konnten. Ich habe in Johannisthal einen japanischen Film gesehen, Die Insel, in der fiel nicht ein Wort. Und in dem waren Jugendliche, Halbstarke, hießen sie damals, und alte Leute, und die konnten das aushalten. Mhm. Jenseits der Berieselung. Welche Fähigkeiten gehen da verloren?
Also dann sagen wir doch mal Theater, eine Variante. Und dass wir, also sozusagen wäre eine Aufgabe für das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm, für Arte wird sogar passen, geniale Spielfilme aus anderen Kulturen. Also es gibt im Iran gibt es haufenweise gute Filme.
Ganz toll.
Ja, in Sowjetunion sind massenhaft Schätze zu heben. Tschechoslowakei hieß das ja mal. Ich weiß nicht, welche Begriffe man jetzt korrekt verwenden darf dafür. Ist auch sowas. Auch Polen, Sie haben gesagt, Andrzej Wajda. Und auch in China ist mittlerweile
ganz toll. Ganz toll. Und da hast du zum Beispiel was, das habe ich mal für mich entdeckt, wenn ich eine kleine Ausführung in die Filmgeschichte. Da gab es so zufälligerweise in vielleicht jetzt 10 Jahre her, da war der Almodovar so Ende 50, der Zhang Yimou in Peking Ende 50, der Tarantino Ende 50 und die waren schon alle sehr berühmt, hatten auch genug verdient und die machten jetzt Filme, die kamen so zufällig in gleicher Zeit raus, in denen du sehen konntest, dass das, was sie denken, für sie wichtig war, weil sie hatten das Ausdruckmittel, sie konnten es benutzen und sie haben es getan. Und Almodovar hat dieser Film Alles über meine Mutter, ist wirklich so berührend und setzt sich auseinander, eben nicht mit Sexualität, ob es so oder so ausgeübt wird. Ich fand, es war viel, viel mehr. Also zum Beispiel, da gibt es eine Schauspielerin, die sehr verehrt wird. Und die dreht sich und die spielt mit einem antiken Stück, die Mutter, und dreht sich in die Kamera und du siehst, es ist ein Mann. Und dann kommt die schönste Frau, die ich je oder eine der schönsten gesehen habe, die Treppen runter und die schönste Frau ist der Vater. Und du merkst, wie sozusagen die Rollen, wie einem alles entgleitet und man über alles neu nachdenken muss, ist sozusagen Fazit. Mhm. Und Der Tarantino mit Kill Bill, das war wirklich auch berührend und klug. Und der Film endet mit dem schönen Satz, da war die Löwin, glaube ich, jetzt hat sie ihr Junges wieder. Also der endete mit der amerikanischen kleinen Familie. Mhm. Und dann hattest du den chinesischen Film, Hiro, war so die gleiche Zeit. In dem ging es darum, dass ein Attentäter den Kaiser ermorden will, weil er in seiner Gegend und in seiner Familie, also jedenfalls Rache ausgeübt werden muss und da auch irgendwie Unterdrückung ausgeübt hat. Und der Attentäter schafft es, bis zu dem Kaiser vorzudringen. Und dann unterhalten die sich. Und der Kaiser legt ihm zum Schluss der Unterhaltung den Dolch hin. Und vorher haben sie darüber gesprochen, was alles passieren wird, wenn er den Kaiser ersticht. Wie das Land auseinanderfallen wird, wie an allen Ecken Kriege ausbrechen werden, wie die Leute ärmer werden werden, wie es viele, viele Tote geben wird. Und dann legt er ihm den Dolch hin. Und dann steht der junge Mann auf und geht raus und dann kommen die Pfeile und er ist tot. Und dann dachte ich, das ist eine ganz andere Ebene des Nachdenkens. Das ist eine Form von Gesellschaftlichkeit über Jahrhunderte gedacht. Und wir sind nur in der Lage zu sehen, dass die Vorstellung, unsere Vorstellung von Individualität sich dort nicht umsetzt. Mhm. Was anderes sehen wir nicht. Und der Witz ist, Heute führen wir unsere Vorstellung von Absurdität ins Absurde. Die gibt es unter diesem propagandistischen Druck so nicht. Also meiner Ansicht nach, die Vorgaben sind zu eng am Körper und zu eng am Hirn, an der Moral, als dass es überhaupt noch Bewegungsspielräume gibt. Und ich finde, das ist eine Katastrophe.
Das ist übrigens ähnlich wie das, was Jeffrey Sachs dazu auf dem Forum der Demokratie, dasselbe, was Sie jetzt gesagt haben, derselbe Gedanke in anderen Worten, dass wir mit den Chinesen nicht reden, sondern sie belehren und nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es eine sehr alte 2500 Jahre Kultur ist, die jetzt in der Form wieder auftaucht, wie in der Han-Dynastie. Also und eben zum Beispiel auf so etwas beruht, auf der Verantwortung, auf einer gesellschaftlichen Verantwortung, dem Einzelnen, dem Oberen gegenüber, auf Kompetenz übrigens, ganz anders als bei uns, also eine Meritokratie. Nicht die Wahl ist das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie fähig jemand sich bewiesen hat als Administrator. Also er hat auch gesagt, jemand, also das ist nicht von ihm, aber George Bush hätte nicht mal eine Kleinstadt regieren können in China. Das geht man schrittweise durch diese Sachen durch, um zu zeigen, dass man das kann. Und das ist eben, es gibt eine Menge zu lernen. Also das heißt, und ich sage immer, das Erste, wo wir gut lernen könnten, wäre Russland, weil uns das auf der einen Seite nah ist, weil wir es gut verstehen können, wenn wir hingehen, und es ist trotzdem schon fremd genug, um richtig interessant zu sein.
Das stimmt, das denke ich auch.
Wir haben jetzt eine Stunde 30, machen wir jetzt mal einen Punkt. Und das kann man ja noch bei anderer Gelegenheit. Also es ist immer wieder so, das Interessante an dem Gespräch mit Ihnen ist, dass es nicht die üblichen Sachen sind, die man bespricht, sondern man muss genau aufpassen, weil man in Regionen geführt wird, die Nachdenken erfordern, weil man sich neu orientieren muss. Man ist die ganze Zeit ohne Handy, ohne GPS unterwegs in neuen Landschaften. Also hat mir ausnehmend gut gefallen.
Dankeschön, freut mich. Vielen Dank. Für mich ist auch schön, weil wir Menschen sind eben denkende Wesen. Und wenn man zusammen denken kann, ist doch toll.
Dankeschön, Gabriele Gysi. Und ich hoffe, es war auch was für Sie.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.